Christen auf der ganzen Welt bekennen im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Wer von uns hat nicht schon gestaunt über die gute, geniale Schöpfung Gottes? Vielleicht, wenn er oder sie irgendwo im Urlaub waren, Sonnenaufgänge, Untergänge in der Natur, aber eben auch, wenn wir Musik hören, wenn wir Kunst betrachten, wenn neues Leben entsteht, auf vielfältige Weise zeigt sich Gott in seiner Schöpfung. Und das hat mit den Gaben zu tun, die wir im Moment so in der Gemeinde besprechen, um herauszufinden, wer welche Gaben hat. Und es gibt so verschiedene Spektren von Gaben. Wir haben schon über zwei gesprochen und dabei hilft uns das Buch Die drei Farben deiner Gaben. Und heute soll es um die Entwicklungsgaben gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott jedem von uns Gaben geschenkt hat. Vielleicht sind euch die schon bewusst, vielleicht wisst ihr es noch nicht so genau und wollt es herausfinden, aber Gott beschenkt jeden von uns. Jeden Menschen, ganz egal, ob Menschen schon mit ihm unterwegs sind oder nicht. Aber wenn Menschen mit ihm unterwegs sind, dann möchte Gott das ganz besonders entwickeln und durch diese Gaben sichtbar werden. Und der Gabenbereich, in dem du deine Stärken hast, der braucht Ergänzung durch die anderen Gaben, die andere haben, damit dein Leben entschränkt wird, damit dein Leben bereichert wird und ergänzt. Insofern können heute besonders die gut zuhören, die in diesen Entwicklungsgaben begabt sind, aber auch alle anderen sollen nochmal den Wert erkennen, den Gott in diese Gaben hineingelegt hat. Es geht also bei allen Begabungen, allen Talenten, die Gott uns Menschen schenkt, darum, dass er als dreieiner Gott abgebildet wird. Kein Problem. Es geht also bei allen Gaben, die wir haben, um die Ganzheitlichkeit unseres Gottes, um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und Gott möchte sich abbilden in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, ganz speziell auch unter uns hier. Und so gibt es eben Erneuerungsgaben und die assoziieren wir besonders mit dem Heiligen Geist und seiner Vollmacht. Darum ging es vor ein paar Wochen. Letzte Woche haben wir uns die Mitteilungsgaben angeschaut, die wir besonders mit Jesus assoziieren und seinem dienenden Engagement, das er gezeigt hat, als er in dieser Welt unterwegs war. Und heute wird es um die Entwicklungsgaben gehen, die uns eben besonders auf Gott, den Schöpfer, verweisen, auf seine Weisheit. Und wenn wir heute über Weisheit reden und an Weisheit denken, dann geht es eben nicht um etwas Abstraktes. Das ist ganz wichtig. In der Bibel ist Weisheit immer konkret angewandtes Wissen. Deswegen habe ich mal so aufgeschrieben hier auf diese Folie: Weise ist ein Mensch, der weiß, dass er göttliche Kraft braucht und dass Weisheit immer praktisch umgesetzt werden muss. Dann haben wir wieder diese Ganzheitlichkeit, denn Weisheit soll immer auf Gottes schöpferische Macht und seine Schönheit hinweisen. Jetzt schauen wir uns nochmal detailliert an, um welche Gaben es sich da eigentlich handelt. Also es geht um Gaben, die zum Beispiel Gottes Lebensfreundlichkeit ausdrücken, eine lebensfreundliche Umgebung schaffen mit ihrem praktischen Engagement, damit Menschen Gottes Liebe erfahren. Da geht es um die Gabe des Gebens, um Gastfreundschaft, um Barmherzigkeit, um freiwillige Armut. Dahinter steckt eine Zufriedenheit, eine Bescheidenheit, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und sich praktisch einzusetzen. Es geht aber auch in diesem Bereich um unseren menschlichen Geist, der in Einklang mit Gottes Absichten kommt und dadurch Ideen und Systeme entwickelt, dass Gott besonders erkannt wird und dass eben etwas so organisiert wird, dass es förmlich auf Gott hinweist, weil es so gut, so wundervoll organisiert ist. Und es geht auch darum, Schönes und Nützliches hervorzubringen, also um eine kreative Befähigung, künstlerische Kreativität, Handwerk und Musik. Davon haben wir schon einen Geschmack bekommen. Ich hatte die Streicher gebeten, uns heute zu spielen, nicht nur weil erster Advent ist, sondern weil Musik eben so eine ganz praktische Auswirkung hat und eine Gottesbegegnung ermöglicht. Wir haben ja jeden Sonntag Musik im Gottesdienst, aber heute eben eine besondere Bandbreite von klassischer Musik. Und nachher wird uns die Band mit Liedern dienen und es wird ein anderer Musikstil sein, aber Musik kann eine Begegnung mit Gott schaffen. Und deshalb ist es so wundervoll, Menschen zu haben, die Musik machen können, die uns damit hineinnehmen können in eine Gottesbegegnung. Aber bei künstlerischer Kreativität schauen wir auch auf diesen Adventskranz und sagen uns, Martina hat das wunderbar wieder hinbekommen. Sie hatte einfach einen Sinn für. Martina ist so eine Person in unserer Gemeinde, die ist so ganz im grünen Bereich angesiedelt, hat sie uns letzten Dienstag erzählt. Und ja, wir haben immer wieder gut davon, dass wir auf so einen wunderschönen Adventskranz schauen können und in dieser Schönheit und Ästhetik etwas sehen von Gottes wundervollem Wesen, von seiner Kreativität, von seiner Schönheit. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar nicht, damit euch jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft. Das hier ist ein Nachtisch gewesen im letzten Alpha-Kurs. Wir machen zweimal im Jahr einen Glaubensgrundkurs und Menschen, die so als Gäste in den Kurs kommen, um sich mit Glauben auseinanderzusetzen, die wissen das zu schätzen, dass sie jedes Mal ein besonderes Abendessen erleben, sage ich mal. Denn diese Abendessen sind oft Kunstwerke, die wir genießen dürfen. Es ist also tatsächlich so, dass verschiedene Hauskreise für uns kochen abwechselnd. Und man sieht förmlich in der Gestaltung, in der Kreativität und natürlich auch im Geschmack, man kann das also mit allen Sinnen erleben, wie Menschen mit Liebe dienen und unsere Gäste einen Eindruck bekommen, wie gut Gott ist, wie genial Gott ist. Also Essen kann ein Kunstgenuss sein, kann ein Kunstwerk darstellen und weist letztlich auf Gott hin. Oder ein anderes Bild, hier unser durchlässiges Kreuz. Als wir 2005 diese Gemeinde gegründet haben, überlegt haben, wie wir diese Räume umbauen, haben wir in einem kleinen Team die Idee gehabt, es wäre schön, ein durchlässiges Kreuz zu haben. Denn Jesus hängt ja nicht mehr an dem Kreuz und wir wollten betonen, dass er auferstanden ist und lebt und wir das hier feiern. Und dass, wenn von da die Sonne scheint, dieser Lichtblick deutlich wird, dieser Hoffnungsstrahl. Das Foto selbst hat ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde gemacht, der heute an der Technik sitzt, als er im Fotoworkshop war 2013. Und ich finde es ein wunderschönes Bild von unserem Kreuz. Und mir haben schon ganz viele Menschen erzählt, dass dieses Kreuz einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen hat. Dass Menschen, die als Gäste in unsere Gemeinde kamen, ganz egal, ob sie mit Christsein was zu tun hatten oder nicht, das beeindruckend fanden, sich daran erinnern konnten, dass wir dieses besondere Kreuz haben. Das hat übrigens ein begabter Handwerker aus unserer Gemeinde dann damals so gestaltet und umgesetzt von der Idee. Also künstlerische Gestaltung kann auf Gott hinweisen. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen dieses Bild bekannt vor. Diese Skulptur steht in der Holy Trinity Brompton. Das ist die Gemeinde, in der Nicky Gamble in London arbeitet. Das ist der Erfinder der Alpha-Kurse. Und ich habe das von der Alpha-Konferenz 2007 mitgebracht, dieses Foto, diese Postkarte. Und als letztes Jahr Annika aus unserer Gemeinde, die in diesem grünen Bereich so begabt ist und künstlerisch gestalten kann und Sinn für Schönheit und Ästhetik hat, mein Büro umgestaltet hat. Da hat sie diese Postkarte in diesen Bilderrahmen gepackt. Und insofern kann man jetzt, wenn man ins Büro geht, in einem Regal dieses Bild besonders exponiert betrachten. Dieses Bild zeigt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist der Vater, der seinen Sohn umarmt. Darin dürfen wir uns wiederfinden, wenn wir diese Skulptur anschauen. Da ist die liebevolle, zuwendende Umarmung Gottes, diesem Gott, der in Liebe alle unsere Zerbrochenheit umarmt, der uns tröstet und ermutigt. Und so kann man sich so eine Postkarte ansehen, besser vielleicht noch die Skulptur direkt live sehen und berührt werden, weil man sich hineinversetzt und sich umarmt fühlen kann von diesem großartigen Gott, der uns liebt. Und es gibt andere gemalte Gemälde. Das ist eins, was ich liebe, und mein Traum ist es, noch irgendwann eine Reise nach St. Petersburg zu machen und da in der Eremitage vor diesem Gemälde zu sitzen. Freunde von uns waren dieses Jahr da und deshalb habe ich sie gebeten, es schon mal abzufotografieren für mich. Ich habe darüber ja auch schon mal vor ein paar Jahren gepredigt. Wieder diese Geschichte von dem liebenden Vater und seinen verlorenen Söhnen. Und wir können hineintauchen in so ein Gemälde, das eine geistliche Botschaft hat. Und wir können erspüren, sind wir der, der dem Vater in die Arme fällt, wo dem der Vater die Hand auf die Schulter legt? Oder sind wir der, der auf Abstand im Hintergrund, fast wie im Dunkeln, noch abwartend dasteht? Und wir können in so ein Bild eintauchen und Gott begegnen, Entschlüsse fassen, auf Gott zugehen, uns von Gott berühren lassen. Also wir merken, es gibt Kunst auf ganz verschiedenen Ebenen, in ganz verschiedener Breite. Und Gott ist ein offenbarer Gott. Er hat sich in Jesus am eindrücklichsten und endgültigsten offenbart. Aber Gott zeigt sich in seiner Schöpfung und überall da, wo seine Kinder in seinem Sinne ihn mit ihren Begabungen und Talenten ehren, soll sozusagen das, was zu sehen ist, das, was als Kunstwerk in deinem Leben zu sehen ist, soll auf Gott hinweisen und Menschen tief berühren und in Gottes Liebe hineinziehen. Was Menschen sehen, ist wichtiger, als was sie hören. Die Menschen tun, was sie sehen. John Maxwell schreibt, 89% dessen, was ein Mensch lernt, lernt er visuell. 10% durch Hören und 1% über andere Sinne. Was Menschen hören, verstehen sie. Was sie sehen, glauben sie. Gott möchte geglaubt werden. Und deshalb möchte Gott gesehen werden in dieser Welt, in so vielem. Und eben auch, indem diese Entwicklungsgaben einen Ausdruck finden in der ganzen Breite. Unser Gott ist ein Gott, der sich zeigt und der sich offenbart. Und Gottes Schöpfung offenbart Gottes Genialität. Gottes Geist wirkt in der Schöpfung. Gott kommt nie erst dahin, wo du einen Boden betrittst, sondern Gott ist immer schon da. Gottes Geist wirkt in dieser Schöpfung. Gott hat uns mit Sinnen beschenkt, ihn zu erfassen. Wir sind Gott ähnlich darin, dass wir ein Empfinden für Ästhetik und Schönheit haben. Und mit dem Schöpfungsauftrag hat er uns einen Gestaltungsauftrag gegeben, indem wir uns von Gottes Geist erfüllen lassen und im Sinne unseres Schöpfers zu seiner Ehre schöpferisch unsere Begabung einsetzen, wird Gott sichtbar in dieser Welt. Gott wird erlebbar für Menschen. Gott wird erlebbar durch dich, indem du deine Begabung einfließen lässt. Gott möchte, dass sich seine künstlerische Kreativität, seine Großartigkeit, seine Schönheit, seine Weisheit auch durch uns widerspiegelt und auf ihn verweist. Wenn Gottes Geist uns ausfüllt, dann weisen wir mit dieser ganzen Breite der Entwicklungsgaben, die Gott uns schenkt, tatsächlich auf Gott hin. Und es ist ein großer Privileg, dass du mit deinen Begabungen auf Gott verweisen darfst. Menschen pilgern in Museen, in Ausstellungen, gehen in Konzerte, weil wir eben alle darauf angelegt sind, auch in der Kunst nach Gott zu suchen. Und Gott offenbart sich darin. Und wie einzigartig ist es, wenn Kunst direkt im Herzen Gottes geboren ist, im Gebet ihre Ausdruckskraft gewonnen hat und dann zu Gottes Ehre vollendet wurde. Wie viele Menschen sind in Gottes Umarmung gelaufen, weil sie inspiriert wurden von einem Ausdruck der Liebe Gottes, indem sie irgendwo, ich sage jetzt mal, ein Kunstwerk gesehen haben, etwas, was du vielleicht gestaltet hast, wo du deine Gabe eingesetzt hast. Wenn du also mit Entwicklungsgaben begabt bist, dann sieh diesen Wert da drin. Und wenn du sie nicht hast, dann bewerte es sehr hoch, dass deine Geschwister, deine Nächsten diese Begabungen haben. Sieh auf die Möglichkeiten, die da drin stecken. Denn Menschen glauben, was sie sehen, was einen Ausdruck bekommen hat, was erlebbar war. Alles, was wir also mit Gottes Weisheit investieren und eben auch finanzielle Mittel, die Gabe des Gebens gehört dazu, was wir erdenken, was wir entwerfen und planen, organisieren, entwickeln, umsetzen, gestalten, bekommt einen übernatürlichen Ausdruck, sozusagen den Fingerabdruck Gottes. Ist das nicht großartig, wie wir beteiligt sein dürfen an diesem Offenbarungsgeschehen Gottes in dieser Welt? Gottes Geist wirkt in unseren künstlerischen, in unseren kreativen Begabungen. Und das, was dann unser Werk ist, das weist auf ihn hin. Ich finde, das ist eine großartige Botschaft. Und vielleicht inspiriert es uns, einfach noch mal viel mehr da hineinzulegen. Wenn wir ein Essen kochen, wenn wir eine Postkarte an jemanden schreiben, wenn wir etwas gestalten, sei das handwerklich oder anders kreativ, wenn wir Musik machen, dass wir davor beten und uns von Gottes Geist erfüllen lassen und ihn bitten, dass all das, was, worin wir begabt sind, einen übernatürlichen Ausdruck bekommt. Dass Menschen tief von Gottes Liebe berührt werden, indem sie das sehen und genießen, was wir als Kunstwerk kreieren. Gott will Menschen begegnen, auch auf diese Weise. So, das war die Einführung und jetzt möchte ich das verknüpfen mit einem konkreten Bibeltext, denn die Bibel ist ja so lebendig und kraftvoll und real und aktuell, dass es immer gut ist, eine Botschaft zu aktualisieren, indem wir auch einen Text anschauen. Und ich möchte heute mit euch ins Alte Testament gehen. Das ist die Zeit, bevor Jesus kam. Und in der Zeit war das so, dass Gott nur bestimmte Menschen zu bestimmtem Zweck mit seinem Geist erfüllt hat. Dann, als Jesus kam, war er vor etwa 2000 Jahren der geisterfüllte Mensch. Jesus war vollkommen von Gottes Geist erfüllt und deshalb ist er so das Vorbild, das Abbild Gottes, an dem wir uns so komplett orientieren können. Und als Jesus wieder zurückging zu seinem Papa in den Himmel, nach Himmelfahrt, kam Pfingsten. Die Geburtsstunde der Gemeinde, da fiel Gottes Geist, kam Gottes Geist auf alle Menschen, die Jesus vertrauten. Das heißt, das Zeitalter der Gemeinde brach an, damals beim ersten Pfingsten im ersten Jahrhundert. Und wir leben in diesem Zeitalter und können uns alle mit Gottes Geist erfüllen lassen. Aber damals im Alten Testament war das besonders, wenn ein Mensch für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Auftrag mit Gottes Geist erfüllt wurde. Und so etwas lesen wir in 2. Mose, Kapitel 31, das Volk Israel war aus der Knechtschaft, der 400-jährigen Knechtschaft aus Ägypten ausgezogen und befand sich jetzt am Berg Sinai. Das Volk hatte über Mose die 10 Gebote bekommen. Und nun gibt Gott Anweisungen zu so einem transportablen Zeltheiligtum. Das sollte ein Ort der Gottesbegegnung sein auf dem Weg durch die Wüste. Also ein transportables Zeltheiligtum, was immer wieder zusammengepackt werden konnte und dann ging es wieder ein paar Kilometer weiter und da wurde es wieder aufgeschlagen. Und wer in die Bibel schaut, weiß, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Also wer weiß, wie oft sie dieses Zeltheiligtum auf- und wieder abgebaut haben. Aber erstmal musste es hergestellt werden. Und dazu lesen wir in 2. Mose 31, 1 bis 11. Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten von Kunstwerk. Wir sehen hier die Weisheit, die offensichtlich Bezalel bekam, die Kreativität, die er besaß, die handwerklichen Fähigkeiten, die Fähigkeit zu organisieren, viele Menschen bei diesem Gesamtkunstwerk einzubinden. Und wir lesen weiter ab Vers 6. Ich habe Oholiab, den Sohn Ahasmas vom Stamm Dan ausgesucht, um ihm bei allen Arbeiten zu helfen. Auch allen anderen Kunsthandwerkern, die am heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Vielleicht verbinden wir immer Weisheit und Verstand gar nicht so sehr mit praktischen Fähigkeiten. Wir denken immer, die einen, die haben was in dem Kopf und die anderen in den Händen. Aber wir merken, dass das hier ganz anders ist. Denn mit diesen praktischen Dingen soll ja Gottes Weisheit, seine Großartigkeit ausgedrückt werden. Und deshalb steht da etwas in Einklang. Diese Weisheit, diese praktische Begabung und dann auch die Umsetzung. Und für die unter euch, für die das jetzt überraschend kommt, dass da also so ein transportables Zeltheiligtum damals gebaut wurde, habe ich jetzt hier so ein Bild, also so kann man sich das vorstellen. So sah das dann aus, als es fertig war, da gab es einen Vorhof und da hinten seht ihr auch dieses Zelt und dieses Zelt, das hatte zwei Kammern, das Heiligtum und dann rechts das Allerheiligste, das war sogar im hinteren Bereich. Und da sieht man auch noch den Priester, der hier in dem vorderen Bereich steht. Und so versteht man dann auch die Verse, die jetzt kommen ab Vers 7 besser. Damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird, das heilige Zelt, die Bundeslade für die steinernen Gesetzestafeln und ihre Deckplatte, die heiligen Gefäße und Werkzeuge, die im Zelt gebraucht wurden, den Tisch für die Brote, den goldenen Leuchter, den Räuchopferaltar, den Brandopferaltar mit allem, was zu ihnen gehört, das Wasserbecken und sein Untergestell, die heilige Amtskleidung für Aaron, die Priestergewänder für seine Söhne, das Salböl und die wohlriechende Weihrauchmischung für das Heiligtum. Die Kunsthandwerker sollten alles genau so anfertigen, wie ich es dir befohlen habe, sagt Mose zu Bezalel. Und wenn man dann die nächsten Kapitel liest und Ende Kapitel 35, Anfang von Kapitel 36 kommt, steht da nochmal, dass sie es genauso machten, wie Mose es angeordnet hatte. Und man sieht dann auch die Opferbereitschaft, die Gabe des Gebens der Israeliten. Das lesen wir in Kapitel 36, Vers 2. Mose rief Bezalel, Oholiab und die anderen Kunsthandwerker zu sich, denen Gott Weisheit und Geschick gegeben hatte. Sie waren bereit, ans Werk zu gehen und nahmen von Mose entgegen, was das Volk für den Bau des Heiligtums herbeigebracht hatte. Morgen kamen die Israeliten mit weiteren freiwilligen Gaben. Da ließen die Kunsthandwerker, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen, gingen zu Mose und sagten: Die Leute bringen zu viel. Wir haben mehr als genug Material für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat. Mose ließ im ganzen Lager ausrufen: Ihr Männer und Frauen, ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums herbringen. Da brachten die Israeliten keine weiteren Gaben, denn es war mehr als genug Material für die Arbeiten vorhanden, die getan werden mussten. Wir sehen hier die Großzügigkeit der Menschen. Sie brachten mehr als genug an Material zusammen, damit dieses große Kunstwerk fertig werden konnte. Und dann lesen wir in Vers 8, die Kunsthandwerker fertigten das heilige Zelt an. Unter der Leitung von Bezalel webten sie 10 Bahnen Zelttuch und verwendeten dazu violette, purpurrote und karmesinrote Wolle sowie feines Leinen. Auf die Zeltbahnen stickten sie Bilder und dann geht das noch so weiter. Und wenn man dann in Kapitel 40 ankommt, ab Vers 17, steht: Und Mose führte alles so aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Am ersten Tag des ersten Monats, ein Jahr nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, wurde das heilige Zelt errichtet. Also ein Jahr nach dem Auszug von Ägypten stand das so da, wie ihr das jetzt auf dem Bild sehen könnt. Schließlich wurde auch noch die Abgrenzung des Vorhofs rings um das heilige Zelt und den Altar errichtet und Mose hängte den Vorhang am Eingang zum Vorhof auf. So vollendete Mose den Bau des Heiligtums. Und dann kommt das Entscheidende. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum, so dass Mose nicht hineingehen konnte. Und immer wenn sich die Wolke von Gottes heiliger Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf. Erhob sie sich nicht, blieben die Israeliten, wo sie waren, bis die Wolke weiterzog. Tagsüber stand die Wolke über dem heiligen Zelt und nachts leuchtete sie vor den Augen aller Israeliten wie Feuer. So blieb es während der ganzen Zeit, in der das Volk Israel umherzog. Sehr beeindruckend. Da investieren sich Menschen mit ihren Begabungen. Und es entsteht ein sichtbares Kunstwerk. Und Gott liebt es, dort zu wohnen. Das war ein starkes Zeichen, dass er sich da wohlfühlte, er mitten unter ihnen wohnen wollte. Dieser Ort sollte eine Begegnung mit Gott darstellen, ermöglichen. Also etwas ganz Großartiges. Und das war eben dieses transportable Zeltheiligtum unterwegs auf dem Weg von Ägypten ins Land Israel durch die Wüste. Später gab es um das Jahrtausend vor Christus den Tempel, der nach diesem Modell dann errichtet wurde. Und seit Pfingsten gibt es Gemeinde. Und Gemeinde soll dieser Wohnort Gottes sein. Und jeder Mensch, der Jesus Christus folgt, soll so etwas sein wie Gottes Wohnung. Gottes Heiliger Geist möchte jeden Menschen erfüllen, der Jesus vertraut. Und so werdet ihr, wohin ihr geht, seid ihr ein Begegnungsort für Gottes Möglichkeiten. Ihr seid Gottes Ermöglicher. Jeder von euch, wenn ihr euer Leben für Gott öffnet und dem lebendigen Gott Raum gebt in eurem Leben. Wow, das ist ein großer Privileg. Es geht darum, dass Gott erlebbar wird. Gott möchte Menschen begegnen, dir, aber auch jedem Menschen, der ihn überhaupt noch nicht kennt. Gott ist ein offenbarer Gott. Er möchte gesehen, erlebt werden. Und es geht um Begegnung mit Gott. Wenn wir uns hier sonntags feiern, dann feiern wir Gott. Wir feiern eine Begegnung mit ihm. Und jeder begegnet Gott vielleicht auf unterschiedliche Weise, aber irgendetwas wird dabei sein in so einem Gottesdienst, wo man spürt, ja, Gott ist da, ich begegne Gott. Aber auch dein Leben soll ein Begegnungsort für andere Menschen mit Gott werden. Gott möchte so wie in dieser Geschichte mit seiner Herrlichkeit in dein Leben kommen. Dass dein Leben glänzt, strahlt von Gottes Möglichkeiten. Und wo immer du deine praktischen Fähigkeiten einsetzt, deine künstlerische Begabung, deine musische Begabung, deine handwerkliche Begabung, da sollst du erwarten, ganz egal, ob du ein Essen kochst oder jemandem eine Karte schreibst oder etwas schön gestaltest, du darfst erwarten, dass Menschen etwas übernatürlich Gutes darin sehen, was sie auf Gott weist. Und deswegen dürfen wir, so wie Bezalel als Kunsthandwerker begabt wurde, dürfen wir auch sagen, komm, Heiliger Geist, füll du mich aus, dass das, was ich gestalte, einen tieferen, einen größeren Wert hat. Seht den Wert dieser Gaben und seht, was Gott damit machen möchte. Gott ist der Schöpfer und überall da, wo wir seinem Schöpfungsauftrag entsprechen und auch mitgestalten in seinem Sinne, wo Dinge aus Gebet geboren werden und dann in die Welt kommen, geschieht Großartiges. Ich habe heute Friederike gebeten, wir hatten mal eine Gruppe, die nannte sich Gebetsmalen. Da haben Leute Lobpreismusik, also Musik mit geistlichen Liedern, Inhalten gehört und haben dazu dann einfach gemalt, wie sie inspiriert wurden. Diese Gruppe gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr, aber Friederike aus unserer Gemeinde war damals immer bei den Treffen dabei und ich hatte sie gebeten, dass sie einfach heute mitmalt. Und sie hat das jetzt nicht auf einer großen Leinwand, dass ihr alle mitgucken konntet, aber wer mag, kann nachher mal auf ihren Blog schauen. Manchmal entstehen Bilder, die uns besonders berühren. Und wir wollen damit rechnen, dass Gott auf so vielfältige Weise seinen Fingerabdruck in unser Leben hält. Also möchte ich dich heute ermutigen mit dieser Predigt. Lass dich von Gottes Geist erfüllen und lebe als Gottesermöglicher. Lebe deine Fähigkeiten, besonders deine Entwicklungsgaben, als Möglichkeit, dass Gott dadurch wirkt. Und vertraue darauf. Du bist wichtig, du bist wertvoll mit deinen Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Und Gott hat uns so ein tolles sinnliches Zeichen gegeben. Christen auf aller Welt feiern Abendmahl. Darin feiern wir, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus ist da ja glücklicherweise nicht geblieben. Er ist auferstanden und lebt. Aber er ging ans Kreuz, um eine Brücke zu schlagen, über unsere Abgründe hinweg von Gott zu uns. Er hat all das, all den Mist, all das Versagen, Alle Scham, alles, was zwischen dir und Gott stehen kann, hat Jesus auf sich genommen. Er hat sozusagen den Preis dafür bezahlt und das konnte auch nur er, denn wenn Gott stirbt, Gottes Leben ist so viel wert, wie es nicht aufzuwiegen ist. Und das können wir vielleicht mit unserem Kopf gar nicht so richtig verstehen, diese Botschaft, aber ich glaube, wir können das mit dem Herzen sehen. Das Kreuz, mit dem Kreuz hat Jesus den Weg frei gemacht, frei zum Vater. Und das kommt uns zugut. Und deshalb können wir Vergebung bekommen, da wo wir sie brauchen, können Befreiung erleben, da wo uns Dinge fesseln, können Heilung erleben, innere wie äußere, weil Jesus Gottes Sohn ist und das Kreuz besiegt hat. Er ist auferstanden und lebt. Er hat Sünde, Hölle, Tod und Teufel besiegt, indem er auferstand und lebt. Und deshalb ist es so eine starke Botschaft und wir müssen sie nicht nur hören und sollen es deshalb glauben, sondern wir dürfen das sehen. Wir können diesen Kelch rumgeben. In unserem Kelch ist nur Traubensaft, weil wir niemanden in Versuchung führen wollen. Aber ich glaube, wir können da anderen mit dienen und dann ist das kein Problem. Wein könnt ihr ja zu Hause trinken. Und wir haben da Brot. Und indem wir Brot brechen, erinnern wir uns, wie Jesu Körper gebrochen wurde am Kreuz. Aber jetzt wird sein neues Leben ausgeteilt. Und wenn du teilnimmst, hast du Teil an diesem neuen Leben, das Jesus dir schenkt. Und indem du mittrinkst aus einem Einzelkelch oder aus dem Kelch, dem großen Kelch, der rumgeht, hast du Teil an Vergebung, an Befreiung, an Heilung, die Gott dir ermöglicht. Du kannst Kind Gottes werden. Und ist das nicht schön, dass wir das so mit allen Sinnen erleben dürfen, dass wir das schmecken können, dass wir das anfassen können, dass wir das sehen können? Gott hat uns Sinne gegeben. Und wir feiern Abendmahl nicht einfach als Ritual herzlos, sondern mit totaler Begeisterung. Wir schmecken und sehen. Und als wir vorhin im Büro gebetet haben, auch für diesen Gottesdienst, da hatte ich so einen Eindruck, als wenn das Dach aufgeht und so ein großer Tisch von Gott hier, der schon komplett bestückt war, wir mussten gar nichts mehr machen, einfach so in die Mitte kam. Und Gott sagt, es ist alles bereit, der Tisch ist gedeckt, greift zu, ich habe alles für euch. Alles, wonach ihr euch sehnt, das findet ihr bei mir. Und ich rüste euch aus, ich statte euch aus. Gott möchte uns beschenken. Gottes Dienst ist immer zuerst, Gott dient uns. Und daran können wir uns entzünden lassen. Können uns neu begeistern lassen, können uns neu auf ihn einlassen, können ihm vertrauen. Und so ist Abendmahl jetzt auch gleich etwas sehr Sinnliches, eigentlich ein Kunstwerk, was Gott sich ausgedacht hat, dass es weltweit geschieht, unter so vielen verschiedenen Menschen und uns doch eint. Wir sind eins in diesem Jesus Christus, eins in dieser Hoffnung, in der Liebe Gottes. Das eint uns ganz stark. Und deshalb schätzen wir diese Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern weltweit, aber auch hier vor Ort ganz konkret. Wir sind eins in diesem großartigen Gott, der in uns allen Raum gewinnen will und durch uns alle wirken möchte. Was für ein Geschenk. Und so werden wir gleich Abendmahl feiern und versteht das als Einladung, euer Leben an diesem Schöpfergott neu festzumachen. An Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn, der uns herauslöst und neues Leben gibt. Und dass wir uns dann dem Heiligen Geist öffnen, dass er unser Leben erfüllt und uns reich macht, dass aus diesem Reichtum wir wieder anderen weitergeben können. Dass wir selbst ein Kunstgenuss für andere sind und wiederum Kunstwerke schaffen mit dem, was wir erdenken, umsetzen und tun. Amen. Im Neuen Testament sind uns zum Abendmahl einige Verse überliefert. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er den Kelch, dankte und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr daraus trinkt, fließt euch Vergebung zu für eure Sünden. Und nach dem Essen nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch vergeben wird zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als stärkster Ausdruck der Liebe Gottes. Jesus, danke, dass wir dich sehen dürfen, wenn wir in der Bibel lesen und deine Geschichten lesen. Dass wir dir da direkt begegnen dürfen in diesen Geschichten. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Und dass wir dir als Gott begegnen dürfen, hautnah, auf ganz unterschiedliche Weise. Und Jesus, wir danken dir, dass du den Zugang zum Vater im Himmel, zum Himmel für uns erschlossen hast. Du bist die Tür. Du bist das Licht der Welt und das feiern wir besonders heute mit der ersten Kerze. Du bist das Licht der Welt und wer dir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern folgt dem Licht, das ihm zum Leben führt. Jesus, ich will dir neu heute mein Leben in die Hand geben. Mein Leben dir ausliefern, weil es für mich das Beste ist, angeschlossen zu sein an deinen Lebensstrom. Heiliger Geist, ich möchte mein Leben dir öffnen, dass du allen Raum gewinnst, damit du Ausdruck gewinnst durch mich und in dieser Welt. Danke, dass wir hier gemeinsam als Geschwister Abendmahl feiern dürfen. Dass wir verbunden sind in dir. Und dass jeder ein Stück Himmel abstrahlen und zeigen darf. Und dass wir alle miteinander wertvoll sind, auch gerade in unserer Ergänzung. Danke, dass es ein Fest der Gemeinschaft ist, wenn wir mit dir Abendmahl feiern. Und Vater im Himmel, ich preise dich, dass du uns den Tisch deckst, dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen, was wir tief innern wirklich brauchen. Dass du unserer allertiefsten Sehnsucht begegnest und uns in deine Umarmung einschließen willst. Und so segne ich jeden, der heute in diesen Bund mit einsteigt. Ob zum wiederholten Male oder zum ersten Mal. Jeder wird gesegnet sein, der in deine Verbindung eintritt, der sich mit dir verbündet, der sich von dir dienen lässt, der sich von dir lieben lässt. Danke, Jesus, dass du mit deinem Tod bezahlt hast, dass wir leben dürfen, leben und volles Genüge haben. Amen.